Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
Was ist richtig?
Der forensische Podcast.
Mir gegenüber sitzt Steffen Lau, Chefarzt einer stationären Maßnahmesanktionsklinik.
Gott, den Begriff gibt es zwar gar nicht. Und mir gegenüber sitzt Friederike Höfer, die macht ambulante, stellvertretende Chefärztin einer ambulanten Nachsorgeeinrichtung. Beide sind wir an der PUC Zürich.
Und ich glaube, wir reden beide ein bisschen schnell.
Wir sind dann langsam als erstes mit dem Titel dieser Folge. Ambulante Suchtmaßnahmen. Was macht man da eigentlich?
Die Frage beantworte ich sehr gern.
Das weiß ich, Friederike. Das ist ja das Spezialangebot, für das du quasi eingestellt worden bist.
So würde ich das nicht sagen.
Doch, so ein bisschen schon. Also es war doch das Angebot, dass du sozusagen deine beiden Leidenschaften, Forensik und Sucht, vereinen kannst.
Ja, wobei ich das jetzt rein professionell so verstanden wissen möchte, dass Forensik und Sucht meine Leidenschaften seien.
Beruflich, natürlich.
Danke.
Entschuldige mal, was soll man denn sonst denken?
Nichts.
Also, du verantwortest ja dieses Spezialangebot, ambulante Suchtmaßnahmen. Und das ist ein bisschen speziell und darüber wollen wir ein bisschen reden, weil tatsächlich muss man erklären, was man da macht, weil das Angebot nicht so weit verbreitet ist.
Richtig. Erstens ist es so, dass forensische Klientinnen eher gerne stationär erstmal anbehandelt werden und nicht von vornherein ambulant. Und zweitens ist es so, dass sobald der Stempel Forensik auf einer Maßnahmebehandlung drauf ist, die Frage nach so ganz störungsspezifischen Angeboten schwierig wird. Weil die Forensik sich natürlich in erster Linie erstmal für Risikoreduktion interessiert und das mittelbar über die Störungen macht, aber eben auch durch das Weiterentwickeln der Psychiatrie auf allen Feldern und die Ausdifferenzierung nicht für die großen Subbereiche, könnte man sagen, der Psychiatrie vielleicht die Expertise vollständig beherrscht.
Nun ist es ja aber so, dass die deutschsprachigen Rechtssysteme neben der Behandlung von psychischen Störungen auch erwähnen die Behandlung von Suchterkrankungen, Abhängigkeitsproblemen. Das sind immer eigenständige Paragraphen. Und wie kam es dazu, dass ihr jetzt überhaupt den Bedarf identifiziert habt, da ein Spezialangebot zu etablieren?
Also die Erfahrung in den Suchtambulanzen zeigt, dass erstens viele Patientinnen, die dort behandelt werden, früher oder später mal delinquieren.
Also in den gar nicht forensischen,
genau, in den allgemeinen psychiatrischen
Suchtabhängigkeits.
Was ja auch so ein bisschen oft zusammenhängt, also mindestens mal mit Beschaffungskriminalität, aber dann doch auch mit vielen anderen Delikten, viel Konsum illegaler Pornografie, Trunkenheitsfahrten, Gewaltdelikte und solche Dinge.
Dann, also mit anderen Worten, dass Straftaten auftauchen in den Biografien der Klientinnen in Abhängigkeitsambulanzen ist nicht ungewöhnlich.
So rum würde ich es fast nicht sagen. Wahrscheinlich ist es nicht ungewöhnlich, aber es ist nicht so, dass sich die Psychiaterinnen der Abhängigkeitserkrankungen mit der Stabtaschenlampe unbedingt auf die Suche nach stattgehabten Delikten machen. Es ist eher so, dass häufig irgendwann mal während einer laufenden Behandlung ein Brief von der Justiz reinflattert, weil was vorgefallen ist. Mhm. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer soll das übernehmen, weiter zu behandeln? Mhm. Also das ist so eine Erfahrung gewesen. Und dann war es oft so, dass die Bewährungs- und Vollzugsdienste an die laufenden behandelnden Psychiaterinnen herangetreten sind und gesagt haben, könnt ihr das weitermachen, aber jetzt bitte mit einem forensischen Ansatz, nämlich risikoorientiert und bitte auch Berichterstattung und bitte Risk Management und bitte Standortgespräche und. Und der gemeine Suchtpsychiater, wenn ich das überhaupt mal so sagen will, der ist eigentlich von Haus aus dem Juristen vielleicht nicht so nah.
Darf ich mal fragen, du hast ja noch neben deiner Weiterbildung zur Facharztin Psychiatrie Psychotherapie noch zwei sogenannte Schwerpunkte. Du hast den Schwerpunkt forensische Psychiatrie und du hast den Schwerpunkt, wie heißt der, Sucht?
Psychiatrie der Abhängigkeitserkrankung.
Psychiatrie der Abhängigkeitserkrankung. Okay. Das heißt, du hast für beides eine spezielle Expertise und bist deswegen wahrscheinlich auch mit den Vorgaben der Behörden vertrauter als so mancher Kollege, der nicht von der Forensik bisher beleckt worden ist.
Genau. Ich würde sagen, dass jetzt, was hier zusammenkommt, tatsächlich eine Erfahrung im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen ist mit der Erfahrung im Bereich der forensischen Psychiatrie. Mhm. Und tatsächlich muss man, wenn man das so ein bisschen provokant sagen will, sagen, dass sich da die Katze so ein bisschen selber in den Schwanz beißt oft, denn juristische Vorgaben für Behandlungen sind manchmal genau das Gegenteil davon, wie sinnvoll wäre, psychotherapeutisch zu arbeiten. Mhm. Deswegen stellt sich dann die Frage, wie können wir denn dieses Klientel eigentlich so behandeln, dass dabei was Sinnvolles rauskommt. Das ist in erster Linie so, dass viele Menschen, die Abhängigkeitserkrankungen aufweisen, nicht dauerhaft in stationären Rahmenbedingungen behandelt werden sollten, weil erstens gibt es keine Institution, die wirklich substanzfrei ist. Das heißt so der Gedanke der allgemeinen Bevölkerung, ja, einsperren hilft doch bei Abstinenz, ist einfach nicht so. Und zweitens
ist... Na ja, Prima Vista schon, ne? Also das, kaum, die Institutionen sind fast alle nicht substanzfrei. Das heißt, auch in der Institution wird konsumiert.
Genau. Mhm. Und zweitens ist es so, dass es natürlich viel einfacher ist, in künstlichen Rahmenbedingungen Abstinenz zu erwerben, wenn das überhaupt ein Ziel sein soll, als in dem Kontext, in dem man lebt. Weil wenn ich dann wieder an meinem Dealer vorbeikomme oder am Kiosk, wo es Dosenbier gibt und diese ganzen Muster wieder aktiviert werden, dann triggert das enorm und ich muss eigentlich mich mit diesen Störungen durch psychotrope Substanzen am besten dort auseinandersetzen, wo ich auch künftig meine Zukunft sehe.
Das ist ja ein bisschen in den Rechtsvorschriften abgebildet, ne? Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz sind diese beiden Rechtsvorschriften, also es gibt einmal die Behandlung psychischer Störung und dann die Behandlung der Suchtstörung, der Abhängigkeitsstörung, die sind ja von der juristischen Konstruktion ein bisschen anders, weil bei den Suchtmaßnahmen, also den für Abhängigkeitserkrankungen, ist zum Beispiel ja die Notwendigkeit des Erprobens sehr viel leichter umzusetzen als in der anderen Maßnahme.
Das ist so. Und tatsächlich ist es auch in der Schweiz eine juristische Realität, dass die stationäre Suchtmaßnahme, das ist der Artikel 60, hier fast gar nicht mehr oder viel seltener vergeben wird oder angeordnet wird. Und die meisten Menschen, bei denen es verhältnismäßig noch so tragbar ist, in einer ambulanten Behandlung landen für psychische Störung oder Abhängigkeit nach Artikel 63.
Ich glaube, im Kanton Zürich war es auch so, dass es gar keine geschlossene Einrichtung mehr gab für die Behandlung von Abhängigkeitsstörungen nach Artikel 60, richtig?
Das ist so. Das ist natürlich deswegen auch immer ein bisschen schwierig dann zu platzieren. Ja. Insofern ist der Trend auch vielleicht aufgrund fehlender geschlossener Institutionen hin zur ambulanten Suchtmaßnahme. Aus meiner Sicht ist das aber total sinnvoll, diese Entwicklung.
Ja, obwohl ich da ein bisschen gegenhalten möchte, ich erinnere einen Fall von einem Klienten, Patienten, den ich zu begutachten hatte, der ein deutliches Abhängigkeitssyndrom hatte und deswegen ganz häufig raus ist aus den Institutionen, die nicht geschlossen waren. Und es war immer ein Dilemma, also man muss es wissen, wenn so eine Vollzugsinstitution jemanden, wenn daraus jemand flieht, entweicht, und der kommt zurück, dann gibt's immer sehr häufig erstmal wieder Rückstufung, die ganze Mühle beginnt von vorn und so weiter. Und eigentlich hat der durch den Suchtdruck, den er hatte, den er nicht im Griff hatte, eigentlich die Maßnahme immer torpediert. Und du hast, über den Fall haben wir mal gesprochen, du hast dann mal mir sehr geholfen, weil du gesagt hast, du musst den Blickwinkel öffnen, ist nicht vielleicht die Abstinenz nicht eigentlich das Ziel, sondern Reduktion der Gefährdung durch das, was er da tut. Und kann man das irgendwie anders hinkriegen? Und da hast du mir sehr plausibel gemacht, dass eben das Ziel ein anderes sein kann, wenn man gar nicht die absolute Abstinenz anstrebt, sondern was anderes, nämlich?
Ja, also die Risikominderung.
Genau, Harm Reduction.
Harm Reduction. Ja. Harm Reduction, aber auch natürlich deliktische Risikominderung. Aber ich glaube, jetzt ordnen wir noch mal kurz. Wir haben jetzt erst über juristische Rahmenbedingungen und Strukturen gesprochen. Und jetzt kommen wir ja zu therapeutischer Ausgestaltung. Mhm. Und ich hatte eingangs gesagt, dass es ganz wichtig ist, eigentlich zwischen juristischen Überlegungen und psychotherapeutischen so ein bisschen zu übersetzen.
Ja.
Denn, und ich glaube, das werden jetzt einige Hörerinnen und Hörer vielleicht auch denken, der Reflex, dass Abstinenz das höchste Ziel im Rahmen von der Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen sein sollte, das ist so naheliegend. Und abstinent wird auch irgendwie immer gleichgesetzt mit gesund.
Mhm.
Und sagen wir mal, es gibt so eine ganz einfache Dichotomie, Konsum gleich schlecht, gleich ungesund, gleich krank, Abstinenz gleich gesund, richtig, prima, alles wieder gut.
Das ist ja sowieso schwierig in gesellschaftlichem Kontext, wo der gelegentliche Konsum durchaus positiv besetzt ist, gemütlich und so weiter. Und da dann noch, wenn man sozusagen damit ein Problem hat, irgendwie hinzukriegen, plötzlich ist es schlecht, ist auch schwierig für die Betroffenen, oder?
Ja, also du sprichst was ganz Wesentliches, glaube ich, an, nämlich im Bereich der des Konsums psychotroper Substanzen oder des Gebrauchs, würden wir eher sagen, kennt sich eigentlich jeder aus. Also die meisten Adoleszenten bis Erwachsenen haben Erfahrungen mit dem Gebrauch psychotroper Substanzen. Das fängt mit Koffein an, geht über Red Bull zu Alkohol, Nikotin, Cannabis. Aber viele Menschen und auch gerade in Zürich, das haben wir ja schön an Trinkwasseranalysen gesehen, haben sie eben auch Erfahrungen mit Amphetamin, Kokain und so weiter. Und deswegen, glaube ich, ist auf der einen Seite so, dass es einen großen gesellschaftlich akzeptierten Bereich von Gebrauchsstrategien gibt. Und auf der anderen Seite dann aber, wenn so ein Rubikon der Häufigkeit oder so überschritten ist, dann das auf einmal extrem pathologisiert wird.
Mhm.
Ja, also es sind oft die gleichen, anders gesagt, die am Stammtisch jeden Freitagabend das Herrengedeck bestellen und dann auch zum Herrenwitz neigen, die sagen würden, also die Drögler will ich nicht in meinem Quartier wohnen haben.
Mhm.
Da sieht man, dass da auch ganz viele Emotionen in das Thema reinkommen und auch moralische Bewertungen. Und ein Anliegen eigentlich von unserem Spezialangebot ist, einen Diskurs hinzubekommen zwischen auftraggebender Behörde, Patient, Patientin, Klient und der therapeutischen Seite, der versucht herauszuarbeiten, an was macht es Sinn zu arbeiten, was ist realistisch und also wie können wir ohne unrealistische Ziele zu formulieren trotzdem eine Risikoorientierung hinbekommen.
Bist du denn auch auf der juristischen Seite konfrontiert mit dieser schwammigen Haltung, ist das wirklich gestört oder nicht? Also gibt es eine klare Akzeptanz, dass das eben eine psychiatrische Auffälligkeitsstörung ist? Weil es gibt ja so, du hast den Stammtisch erwähnt, eher so die Haltung, mein Gott, man muss sich doch nur zusammennehmen, dann wird das schon hinhauen.
Da möchte ich eigentlich gerade den Zürcher Bewährungs- und Vollzugsdienst eine große Lanze brechen und sagen, die sind extrem gut ausgebildet und extrem belesen. Und ich glaube, es ist ganz klar so, dass ein bestimmtes Maß an Konsumfolgestörungen ganz klar als Erkrankung oder als Störung eingeordnet wird. Und solche Dinge wie, das ist eine Willensschwäche, über die reden wir nicht mehr.
Da sind die Bewährungs- und Vollzugsdienste Zürich fast ein bisschen besser aufgestellt als so mancher forensischer Psychiater, oder?
Ja, das muss man ganz klar sagen. Also ich finde auch, dass es viele forensische Kolleginnen gibt, die eine extreme Abstinenzorientierung haben,
ja,
und die auch die Entität von Abhängigkeitserkrankungen nicht so ganz anerkennen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass immer noch in vielen Wohneinrichtungen auch diese Haltung besteht, was bei den Platzierungen immer ein bisschen schwierig ist, aber dass trotzdem...
Also die Haltung, kein Konsum, null.
Ja, null Toleranz, genau. Und dass alle Substanzen gleich behandelt werden sollen und eben nicht differenziert wird, zum Beispiel zwischen schädlichem Gebrauch und wirklich Abhängigkeit.
Soll ich dir mal ein Kompliment machen?
Unbedingt.
Du hast mir ja, ich war ja auch so einer, ne? Ich fand das ja diese Abhängigkeitsgeschichten, du merkst schon, ich habe das übernommen, ich habe ja früher von Sucht gesprochen, wurde mir auf die Finger gehauen oder auf die Lippe gehauen. Also du hast mir ja wirklich vermitteln können, wie wichtig es ist, sich anzugucken, welches Ausmaß hat es und welche Substanz ist es, die ich konsumiere. Nicht ich konsumiere, sondern die konsumiert wird von den Straftätern, wenn man das analysiert, weil es erstens andere Zugänge gibt, es zu behandeln, oder es auch ein anderes Verständnis dafür gibt, warum die Substanz konsumiert wird. Und sehr überzeugt hast du mich, dass man diesen Begriff des polytoxikomanen Gebrauchs nicht so inflationär gebrauchen soll, wenn drei unterschiedliche Substanzen genommen werden sollen, sondern genau angucken, ist es wirklich ein wahlloser Konsum von irgendeiner Substanz oder gibt es Unterschiede immer, wenn das wird die Substanz konsumiert oder wenn das wird die, das fand ich, da habe ich auch eine Entwicklung durchgemacht. In meinem hohen Alter noch.
Ach, was schön.
Was schön, ne?
Ja. Also voneinander lernen.
Ja. Ja. Sich gegenseitig nochmal weiterbringen.
Inspirieren. Schön. Ja. Nein, aber da zeigt sich, glaube ich, und es ist auch nett, dass du das hier so sagst, genau der Punkt. Man kann eben nicht in allen Bereichen eine umfassende Expertise haben. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass dieses forensische Wissen, das ist ja eigentlich wie so eine Metaebene noch zur Allgemeinpsychiatrie, würde ich sagen. Mhm. Deswegen wird man ja auch erst Allgemeinpsychiater und dann erwirbt man noch forensisch-psychiatrisches Wissen. Aber in dem Fall ist es eben gut, dass man erst zum Beispiel Suchtpsychiater wird und dann forensisches Wissen erwirbt. Man es sonst vielleicht ja auch gar nicht wissen kann. Also das ist ja ein bisschen so wie, dass man anfängt, Internist zu werden und die einen werden dann Kardiologe und anderen werden Endokrinologe und die rufen sich auch gegenseitig an, wenn sie was brauchen. So. Und tatsächlich, wenn wir das jetzt mal ein bisschen runterbrechen wollen auf ein Beispiel. Ich würde sagen, alle Menschen, die gerne klappen gehen da draußen im deutschsprachigen Raum, in unserem Hörerinnenraum, die wüssten intuitiv, welche Substanz sie da eher konsumieren wollen würden und welche weniger.
Ich glaube, das haben so manche eben nicht verstanden, was du gesagt hast.
Nein.
Klappen gehen, in den Club gehen, am Wochenende, unter der Woche, klappen. Das nennt man heutzutage klappen.
Helvetisch auch in den Ausgang gehen. Was ich sagen möchte, ist, dass, glaube ich, die meisten Menschen ein Gefühl dafür haben, wann sie was für eine Substanz einsetzen wollen, um bestimmte psychotrope Eigenschaften davon in Anspruch zu nehmen. Ja?
Zu nutzen.
Zu nutzen. Das fängt damit an, dass du dir wahrscheinlich morgens einen Kaffee machst, weil du wach werden willst. Das geht aber auch weiter, dass man viele Menschen kennt, die abends ihr Feierabendbier trinken, um runterzukommen. Dass Menschen Stimulantien konsumieren, um besser lernen zu können. Das sind übrigens nur subjektive, leistungssteigernde Aspekte, die mit sich bringen.
Das kann man gar nicht messen.
Menschen konsumieren, um besser drauf zu sein, um sozial enthemmter zu sein, um Spaß zu haben.
Morgens um 4 muss man eine Entscheidung treffen, ob man jetzt noch einen harten Alkohol konsumiert oder ob man noch eine Substanz zu sich nimmt, die vielleicht ermöglicht, dass man das Morgengrauen noch erlebt.
Zum Beispiel.
Okay.
Das heißt, es gibt sehr viele unterschiedliche Substanzen, die unterschiedliche Effekte haben und es ist auch irgendwie was zu Gesellschaft und Kultur dazugehört. Das möchte ich einfach als Punkt machen und das ist seit der Antike so. So, deswegen soll man das erstmal, finde ich, gar nicht moralisch verurteilen, sondern mal hinnehmen, dass das so ist. Und sich dann fragen, wo wird es denn problematisch? Und problematisch wird es eigentlich dann, wenn es Schaden für die Person selber oder Dritte mit sich bringt. Das heißt, wenn gesundheitliche Risiken eingegangen werden. Und da muss ich auch sagen, als Suchtpsychiaterin, finde ich, ist Alkohol eine ganz, ganz blöde Noxe. Ja, also ich finde ein Gift, Alkohol, im Grunde eine sehr problematische Substanz, die mit massiven gesundheitlichen Risiken einhergeht, die auch eine große Masse der Allgemeinbevölkerung ja aufweist, muss man sagen. Problematischer als andere illegale psychotrope Substanzen. Und es kann sein, dass diese Schäden eben gesundheitlicher Natur sind, aber auch sozialer Natur. Zum Beispiel, wenn der Konsum selber illegal ist oder die Beschaffung oder das Aufsichthaben schon eine Straftat an sich bedingt, muss man sich auch fragen, will man das als Gesellschaft so haben oder nicht? Da gibt es ja auch große Diskussionen im Moment. Und bei manchen Substanzen ist es so, dass der Konsum per se problematisch ist. Bei anderen ist es so, dass der zu viel, also die Quantität oder vielleicht auch die Qualität problematisch wird. Dann hat man aber noch nichts über eine Deliktrelevanz gesagt.
Das stimmt. Wobei wir wissen, dass in einer Mehrzahl von Delikten eine einflussnehmende Substanz eine Rolle spielt.
Das ist so. Und auch da wird der Hörer und die Hörerin nicht überrascht sein, wenn sie hören, es ist nicht Cannabis, was gewaltbereit macht.
Das stimmt.
Und das heißt, wir haben Substanzen, die uns mehr interessieren und Substanzen, die uns weniger interessieren in Bezug auf Deliktgeschehen. Aber deswegen wollen wir natürlich genau wissen, welche werden denn warum, wie konsumiert. Das Zweite, was auch wahrscheinlich viele Menschen als Erfahrung mitbringen, ist, dass oft Substanzen in Folge konsumiert werden. Nämlich, zuerst werden Stimulantien konsumiert, um vielleicht fit zu sein, um abends noch auszugehen. Dann kann man nicht einschlafen, wenn man nach Hause kommt und nimmt irgendeinen Downer. Und so ist das auch häufig bei Menschen, die dieses offizielle Label Abhängigkeitserkrankung bekommen. Und das ist ja gut zu verstehen, weil ich muss keinen Downer nehmen, wenn ich vorher keinen Upper genommen habe zum Beispiel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dazu neige, sowieso impulsiv und aggressiv zu sein, dann sollte ich persönlich besonders auf Substanzen verzichten, die noch eine frontale Enthemmung machen und Impulsivität begünstigen, enthemmende Faktoren begünstigen und die Wahrscheinlichkeit, dass eben diese Impulskontrolle vollkommen verloren geht, noch steigern.
Also es ist so wie so ein sich gegenseitig aufschaukelnder Prozess. Die Persönlichkeit, die Person, die man ist, bedingt auch ein bisschen, welche Substanz für einen interessant ist, auch die Situation, in der man ist. Und gleichzeitig macht die Substanz wieder rückwirkend etwas mit der Person, mit der Persönlichkeit. Und das greift so ineinander und das muss man sich genau anschauen. Und in manchen Verschränkungen kommt es eben zu Straffälligkeit.
Richtig. Also was zum Beispiel sehr häufig ist, ist tatsächlich die Trunkenheitsfahrt. Wenn dabei dann auch noch Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, kann das sehr, sehr tragisch sein.
Ist die Trunkenheitsfahrt häufiger als der Besitz von Cannabis?
Nein, aber ich würde sagen, dass die Gesellschaft ja deutlich unsicherer wird durch die Trunkenheitsfahrt.
Genau, das ist ja auch ein Unterschied, weil das eine ist ein Delikt, weil der Staat es so bestimmt hat und das andere ist sozusagen schon die Folge eines problematischen Konsums, weil Alkohol Kontrolle reduziert und deswegen man im Auto gefährder werden kann.
Genau. Eine andere Problematik, die wir häufig antreffen, ist, dass Sexualstraftaten unter dem Konsum von Kokain begangen werden.
Stimulantien.
Stimulantien. Und was wir häufig erleben, das ist, dass aus einer Mischung von Alkohol- und Kokainkonsum heraus Gewaltdelikte entstehen.
Würdest du denn bei den Sexualdelikten, die unter Kokain entstehen, sagen, die antriebssteigernde Wirkung des Kokains ist ursächlich für die Sexualstraftat?
Ich würde eher sagen, dass Kokain ja auch noch eine sexuell stimulierende Wirkung hat. Das heißt, dass eher Appetenzverhalten gezeigt wird und dass gleichzeitig bestimmte Hemmungsfaktoren verloren gehen, was wiederum das Aufrechterhalten von moralischen Bedenken zurücktritt und eher etwas an Bedürfnisbefriedigung gesucht wird, was sonst unter hemmende Faktoren fallen würde.
Okay.
Wenn man es jetzt ganz provokant sagen will, was wir eben dann versuchen mit den Behörden zu erarbeiten, ist, dass der Gewaltstraftäter, der unter Kokain immer reinschlägt, aus unserer Sicht von uns aus gerne abends kiffen kann, weil das wird nicht zur nächsten Gewaltstraftat wahrscheinlich führen.
Und dann muss man auch eine differenzierte Diskussion über Abstinenz führen, ne?
Ganz genau.
Weil der Verstoß gegen Abstinenz, das heißt, der Urin ist nicht sauber, muss nicht unbedingt bedeuten, dass im klaren Deliktkonzept das eine problematische Substanz gewesen ist.
Genau. Also
das ist gut. Das ist das wichtig, dass du das immer sagst, weil häufig erleben wir ja auch, zum Beispiel bei unseren Psychotikern, die unter Umständen ein Neuroleptikum nehmen, ein Antipsychotikum und auch noch in niedriger Dosierung vielleicht ein Benzodiazepin, die fallen unter Umständen beim ersten Streifen, der in ihren Urin gehalten wird, dadurch auch positiv. Und da geht schon so eine Klappe runter bei Polizisten, bei anderen Beschäftigten in diesen Kontrollstellen. Aha, er ist positiv.
Genau, ja. Also wir versuchen wirklich da sehr genau herauszuarbeiten, was wird warum wie konsumiert, welche Risiken sind mit der Substanz verbunden und an welche sollten wir zum Beispiel auch zuerst arbeiten.
Mhm. Wie macht ihr das denn da bei den ambulanten Suchtmaßnahmen?
Wir machen das, würde ich sagen, wie in jeder guten Suchtambulanz. Wir reden mal als erstes mit unseren Klientinnen und Klienten.
Erzähl mal was über das Spektrum von den Angeboten, die ihr da so habt. Wo kann man die Patienten integrieren?
Also wir bieten ja alle Levels of Care an, muss ich sagen. Wobei wir das klar unter ambulant vorstationär machen. Das heißt, prinzipiell ist die klassische Behandlung erstmal Einzelgespräche, die einmal oder mehrfach pro Woche stattfinden können.
Also jeder Klient, Patient, Patientin hat einen Einzeltherapeuten, eine Einzeltherapeutin.
Richtig, einen sogenannten fallführenden Therapeuten. Das können Psychologen oder Psychiater sein, innen. Was ist denn jetzt so lustig?
Ich wollte gerade einsteigen, weil du hattest von Psychologen und Psychiatern und dann hast du noch nach einer Pause, die du als Glottisschlag verkauft hast, plötzlich noch das Innen angehängt.
Richtig. Erwischt. Genau. Dann wird sozusagen überlegt, welche Art der Kontaktgestaltung in der Behandlungsphase gerade möglich und gut ist. Das kann wirklich klassisch einmal die Woche 50 Minuten sein. Das kann aber auch jeden Tag 10 Minuten oder dreimal die Woche 30 sein. Es kommt wirklich sehr auf die Belastbarkeit, die Konzentrationsfähigkeit, die Nähe zur Ambulanz, die Betreuungsnotwendigkeit und solche Dinge an.
Auch die Fähigkeit der Betroffenen.
Richtig.
Oder?
Also es gibt eben doch auch einige Klientinnen, die nicht in der Lage sind, sich länger als eine Viertelstunde so richtig gut zu konzentrieren. Mit denen dann auf Teufel komm raus eine Stunde rumzubringen, davon hat niemand was. Dann lieber viele Kontakte über die Woche, die so ein bisschen auch strukturierend sein können, vielleicht auch monitorisierend. Also vielen fällt es viel einfacher, wenn sie nochmal Mittwoch und Freitag einen kleinen therapeutischen Talk bekommen, als wenn sie einen nur einmal die Woche sehen. Da ist so die Objektpermanenz wirklich gering. Mhm. Und das versuchen wir eben abzudecken. Wir können die Klientinnen und Klienten auch dankenswerterweise, weil wir Gäste sein dürfen, muss man sagen, in einer Suchtambulanz mit unseren Therapieräumen zum Beispiel in das tagesklinische Programm integrieren, was dort angeboten wird. Da kann man sowohl störungsspezifische Gruppen besuchen, als auch allgemein psychiatrisch interessante Gruppen wie Achtsamkeit, wie soziales Kompetenztraining, wie Anti-Craving-Gruppe und solche Dinge. Man kann aber auch so
was
ganz...
Was ist denn eine Anti-Craving-Gruppe? Was macht man da?
Ja, man setzt sich mit Konsumdruck und solchen Dingen auseinander.
Im Sinne von, dass man sich anschaut, was andere für eine Erfahrung haben, wie sie dieses Craving bewältigen?
Zum Beispiel.
Oder ist die Gruppe per se auch schon ein Anti-Craving-Mittel? Also,
das würde ich so nicht sagen. Okay. Ja. Es gibt aber auch Gruppen, die eher so einen tagesstrukturierenden Charakter haben, also wo man mehr oder weniger sich beschäftigt, sich trifft, Dritte trifft, einen Termin hat, wo man mal auch geduscht und pünktlich hinkommen muss. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, in der Wohneinrichtung hinterm Haus Mittag zu essen. Das kann für viele Klientinnen auch was ganz Wertvolles sein, eine warme und gut zubereitete Mahlzeit einzunehmen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, an Kunst- und Musiktherapie teilzunehmen. Also es ist ein sehr umfassendes Angebot, das dann individuell zusammengestellt werden kann. Gibt es Krisen, die kurze stationäre Aufenthalte notwendig machen, dann ist es eben auch möglich, auf zwei verschiedene Suchtstationen einzutreten, die zum Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen der Psychiatrischen Universitätsklinik gehören, die ja mit Kollegen besetzt sind, mit denen wir sehr gut und eng zusammenarbeiten, wo wir dann zum Beispiel aufsuchen, zusätzlich Kontakte anbieten.
Man muss sagen, rechtlich ist das weiterhin die ambulante Maßnahme, ne? Auch wenn sie dann stationär behandelt werden. Aber juristisch betrachtet ist es im Rahmen der ambulanten Versorgung, dass man dann aber merkt, das Level of Care muss intensiver werden. Und dann nehmt ihr die stationäre Behandlung in Anspruch. Das ist dann ja kein Wechsel in eine stationäre Maßnahme,
Nein.
sondern im Rahmen der ambulanten Maßnahme.
Es ist eine stationäre Krisenintervention.
Genau.
Ja. Und das kann zum Beispiel nötig sein, wenn jemand sagt, ich schaffe die Entwöhnung von meiner Substanz nicht ambulant. Oder wenn jemand sagt, so jetzt hat sich auch noch der Partner getrennt, ich brauche einfach ein bisschen mehr Unterstützung. Dann versuchen wir gemeinsam mit den Bewährungs- und Vollzugsdiensten in der Behandlungsplanung sehr genau festzulegen, an welchen Therapiezielen wir in welcher Phase wie hierarchisiert arbeiten wollen. Erstens prüfen wir immer, ob noch eine komorbide andere Störung vorliegt. Das ist sehr häufig der Fall. Also viele unserer Patientinnen und Patienten haben komorbid eine Schizophrenieerkrankung, eine bipolare Störung, eine schizoaffektive Störung oder Persönlichkeitsstörung. Da ist es natürlich so, dass man das nicht nacheinander behandeln kann, sondern verzahnt ineinander behandeln kann. Aber man sich immer auch im Hinblick auf Deliktrisiken überlegen muss, was ist jetzt da besonders wichtig. Insgesamt haben wir zwei Ansätze, die wir verfolgen, und das ist Recovery auf der einen Seite und Harm Reduction auf der anderen. Das heißt, auf der einen Seite streben wir eine mit dem Klienten, mit der Klientin erarbeitete Gesundung an, was auch immer unter dem Wort gesund dann zu verstehen ist. Das versuchen wir auch gemeinsam zu definieren.
Der deutsche Begriff ist, glaube ich, Genesung.
Genau.
Das ist ja auch mehr als, das ist ein bisschen was anderes als Gesundung. Gesundung ist, der Gesundheitsbegleiter ist ja dieser Peer, der daraus kommt. Die Gesundung ist mehr als nur gesund werden, ne?
Eigentlich geht es mit Lebensqualitätsansprüchen, genau, und sozialer Sicherheit und, ja, sehr viel mehr einher als das, was man jetzt darunter verstehen würde, wenn man sich den Arm gebrochen, genau, hat, der dann wieder heilt. Ja.
Das ist auch dieses WHO-Konzept von, genau, Gesundheit, ne?
Ja.
Abwesenheit von sozialen, psychologischen, körperlichen Beeinträchtigungen.
Insofern muss man auch sagen, dass Recovery an sich so ein bisschen für die ideale Welt konzipiert ist. Also wer jetzt hier zuhört und über sich sagen kann, er ist vollkommen recovered, dem möchte ich ganz persönlich gerne begegnen.
Okay, gut.
Aber vom Approach her ist es trotzdem, wie soll man das sagen, eher doch auch vielleicht auf eine Abstinenz ausgerichtet.
Ja, allerdings eben nicht nur, sondern wie gesagt, wenn man noch andere Blickwinkel als die Abstinenz hat, kann man auch Besserungen auf dem Weg zur Gesundung eben an anderen Faktoren messen.
Richtig.
Ja.
Das andere Konzept Harm Reduction, also Schadensminderung, setzt ein bisschen anders an und sagt, dass man dafür sorgen will, gemeinsam natürlich auch wieder mit dem Klienten oder der Klientin, dass bestimmte Risiken und bestimmte Problembereiche verbessert werden. Also sagen wir mal so ganz klassisch, Harm Reduction wäre ein Needle-Sharing-Programm anbieten für Menschen, die intravenösen Substanzkonsum machen, damit sie sich nicht noch zusätzlich mit HIV oder Hepatitis infizieren würden.
Also ein Programm zum Vermeiden von Needle-Sharing.
Richtig.
Ein Anti-Needle-Sharing-Programm.
Ja, also genau.
Ja.
Ja. Richtig.
Okay. Darf ich mal fragen? Mhm. Die Einführung der Methadonsubstitution vor vielen Jahrzehnten.
Ja, oder wollen wir es Opioid-Agonistentherapie nennen? Ja, danke. Danke.
Es gibt ja auch eine Weiterentwicklung, genau.
Ja.
Aber für die meisten ist Methadon die Substanz, die auch immer am häufigsten verordnet wird. Die Einführung von Substitution ist ja unterm Harm Reduction Ansatz zu verstehen.
Ja, das ist jetzt die Gretchenfrage. Ah. Ne? Also unbedingt erstmal initial so entstanden, also mit der Idee, dass eine illegale und unsaubere Substanz durch eine legale, steuerbare, saubere Substanz ersetzt wird. Das heißt, dass man im Grunde genommen ein unkontrollierbares Agens durch einen besseren Agonisten ersetzt. Das ist ja die Idee. Wenn man jetzt aber sich die ganzen positiven Effekte von diesen Agonistentherapien anschaut, dann könnte man schon auch die Frage stellen, ob das nicht eigentlich ein Recovery-Ansatz ist. Denn es ist so, dass gut substituierte Patientinnen und Patienten oft überhaupt nicht auffallen. Also das war auch als ganz junge...
Darf ich mal fragen, wie man denn heutzutage modern den gut substituierten Patienten ausdrückt? Den gut Opioid-antagonisierten Patienten?
Agonisierten.
Entschuldige.
Ja, also...
Opioid-agonisierten, ne? Sagt man das so? Nein.
Ja, also man redet ja auch so gar nicht darüber. Aber ich muss sagen, als ich als junge Ärztin da in diese Ambulanz kam...
Alle, du bist doch immer noch eine junge Ärztin, Friedrich. Ja,
also man stellt sich da so vor, es gibt da eine Abgabe, wo Patientinnen und Patienten täglich ihre Medikamente abholen kommen können, unter anderem ihre Substitution. Und da kamen auch viele Menschen hin, die ich mir in meinem schamlosen, naiven und hochnäsigen, muss ich auch fast sagen, Denken irgendwie so nicht vorgestellt hätte. Weil da kamen Menschen wie du und ich, sage ich mal, die sagten so, machen Sie mal voran, Fräulein, kennen Sie sich mit dem Programm noch nie so gut aus, weil ich muss zur Arbeit. Und ich komme ungern zu spät. Und da wurde ich so belehrt darüber, wie falsch meine Schubladen einfach waren und wie gut eine Agonistentherapie helfen kann, die eben dazu führt, dass Menschen ihre Medikamente einnehmen, wie vielleicht jemand mit einer Schilddrüsenunterfunktion seine Schilddrüsenmedikamente und eine Familie gründet, ein Haus kauft, einen Hund anschafft, einen Gartenzaun baut und zur Arbeit geht. Und das ist mir so ein Anliegen, glaube ich, einfach vielleicht auch, dass man darüber nachdenkt, ist das jetzt Harm Reduction oder ist es Recovery, dass man so eine gute Agonistentherapie hinbekommen kann. Leider ist natürlich so, dass sich diese Agonistenbehandlung vor allem auf Opioide bezieht. Es gibt nicht für alle psychotropen Substanzen eine ähnlich gute Therapie.
Ja.
Bei Alkohol haben wir Medikamente, die avers wirken können, die dazu führen, dass wenn man trinkt, eine ganz unangenehme Reaktion erlebt, was einem so ein bisschen Angst macht vorm Trinken.
Ist das effektiv?
Auf jeden Fall, ja. Also es gibt eine gute Datenlage dafür und es gibt etwa ein Drittel unter alkoholabhängigen Patienten, die sehr gut zum Beispiel von Antabus profitieren.
Ungefähr ein Drittel?
Ja.
Okay.
Dann gibt es Substanzen, die man gar nicht gut ersetzen kann, wo man dann mit sogenannten Off-Label-Medikamenten, also mit Medikamenten, die aus einem anderen Bereich kommen, ein bisschen rumexperimentiert, muss man fast sagen, um zu helfen, dass weniger konsumiert wird.
Beispiel?
Interessanterweise berichten einige Menschen, die unter Kokainabhängigkeit leiden, darüber, dass sie unter Acetylcystein, das werden die meisten kennen, das sind diese Hustenlöser-Brausetabletten, deutlich weniger Craving haben.
Das ist ja interessant.
Wenn man das hochdosiert gibt.
Hat man eine Idee, warum das so ist?
Ja, das gibt so modulatorische Effekte wahrscheinlich im Belohnungssystem. Und es ist auch nicht so, dass alle kokainabhängigen Patienten davon profitieren, aber einige. So. Also probiert man es mal. Ja? Aber um sozusagen den roten Faden wieder aufzugreifen, das wären mal so die Ideen von Recovery und Harm Reduction, die wir versuchen dort mit einer forensischen Brille auf anzuwenden. Das heißt aber auch, dass wir sagen würden, muss man jetzt jede Woche Urinkontrollen machen, wenn der Patient ohnehin berichtet, dass er kokst? Aus meiner Sicht nicht unbedingt. Ja, weil was muss ich nachmessen, wenn der Patient mir das ehrlich sagt? Auf der anderen Seite führt das auch oft zu Reaktanz bei den Patienten. Also wenn man sie zu sehr gängelt zum Beispiel, dann führt das nicht zu einer erhöhten Veränderungsbereitschaft. Trotzdem könnte man jetzt nicht sagen, dass man jemandem einfach den Führerausweis wieder in die Hand drückt, der behauptet, dass er gar keinen Alkohol mehr trinkt. Das entscheiden natürlich nicht wir, sondern auch das Straßenverkehrsamt. Aber das wäre eine Person, wo man jetzt eher sagen würde, dass man regelmäßig zum Beispiel Haarproben machen müsste, als bei einer Person, die dieses Anliegen nicht hat. Und wir versuchen, individuelle, pragmatische Behandlungspläne zu entwickeln, die eigentlich da ansetzen, woran der Klient oder die Klientin selber arbeiten möchte. Also häufig können das Themen sein wie, ich möchte den Führerausweis zurückhaben oder ich möchte wieder ein Besuchsrecht für meine Kinder oder ich würde mich gerne mal in einem geschützten Arbeitsplatz halten und an Zielen, die risikomindernd sind. Wenn wir deutliche Risiken mindern konnten und jemand trotzdem weiterhin die Substanz konsumiert oder eine andere, dann würden wir das unbedingt als Behandlungserfolg sehen.
Klar.
Ja.
Unter der forensischen Perspektive ist es das, wenn wir Straftaten verhindern konnten, dann haben wir das Ziel der Maßnahme erreicht.
Genau.
Ja.
So ist es.
Das ist die Berechtigung für die ambulanten Suchtmaßnahmen.
Das ist so und ich bin sehr froh, dass wir das machen dürfen und man muss trotzdem klar sagen, dass das nur so gut funktionieren kann, weil wir sehr eng mit den Psychiatern aus dem Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen zusammenarbeiten, denn es braucht schon eine Infrastruktur, die über so ein 9-to-5-Ambi deutlich hinausgeht. Weil viele Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen sind eben nicht von 8 bis 10 am ansprechbarsten, sondern kommen gern dann kurz vor 6 vorbei. Und Craving und Rückfälle, die gibt's halt eher nachts als nachmittags um 5, sodass so Dinge wie ein 24-Stunden-Notfalldienst auch mal die Möglichkeit aufsuchen zu behandeln, eine Medikamentenabgabe, ein internistischer Dienst im Haus und solche Dinge ganz viel wert sind.
Das heißt, ist eigentlich in der Abhängigkeitsbehandlung etwas etabliert, von dem wir wissen, dass es wahrscheinlich auch für die Forensik sinnvoll wäre, dass wir eben nicht nur 9-to-5, sondern eigentlich so ein System haben, wo auf Veränderungen, die nicht zu Bürozeiten passieren, doch das System gut reagieren kann. Und da nehmen wir was in Anspruch, was schon etabliert ist für diejenigen, die den Eintritt kriegen über die Diagnose Sucht, Abhängigkeit.
Das ist so, genau. Okay. Ja, deswegen haben wir zum Beispiel auch im Ambulatorium für nicht abhängige Straftäterinnen sowas wie die offene Tür eingerichtet. Mhm. Aus der Erfahrung heraus, was mehr und mehr frequentiert wird. Also auch die Klientinnen müssen sich daran gewöhnen, dass es da so ein Angebot gibt.
Ja.
Man muss sich natürlich auch überlegen, dass man keine Angebote schafft auch noch. Aber ich denke eben, psychische Stabilität richtet sich halt nicht nach Arbeitszeiten, die Menschen gerne haben.
Das ist so.
Ja.
Vielen Dank. Das war ausführlich, differenziert und sehr lehrreich.
Ach, Steffen.
Ja.
Dann bin ich jetzt besonders gespannt auf deinen Literaturtipp.
Ach, jetzt muss ich aber einen Bogen schlagen. Ich möchte was vorstellen, von dem ich... Du warst immer so skeptisch und hast gesagt, nee, das lese ich nicht. Ich habe es jetzt gelesen.
Ein Rezeptbuch für alkoholfreie Drinks?
Nein. Einen Bestseller.
Oh.
Eva Menasse Dunkelblum. Ja, ich sehe dein Gesicht. Ich habe auch gedacht, das kann doch nicht sein, dass die Leute das alles so gut finden. Da muss doch ein Haken sein. Nein, Friederike, das ist ein richtig cooles Buch. Worum geht es? Es geht um ein Dorf in Österreich in der Zeit um die Wende 1989, in der im Umbruch dieser Gesellschaft ein altes Verbrechen kollektiv in diesem Ort wieder aufploppt. Und es, was wirklich toll an dem Buch ist, diese Sprache, weil sie hat so einen spöttischen Ton, dieses Österreichische, und sie hat auch so, ja, und sie benutzt auch, sie hat auch so Wortschöpfungen für bestimmte Sachen und prägt so einen ganz speziellen Dialekt. Und da, ich muss es mal sagen, das Buch ist echt cool, es ist spannend und es ist, hat mich total überrascht. Ich hatte von, ich weiß nicht, ob du weißt, um welches Verbrechen es geht, es lehnt sich an diese Rechnitz-Geschichte, wo in den letzten Kriegstagen die Arbeiter in einem Lager aus Spaß von Nazi-assoziierten Österreichern umgebracht worden sind. Und wie das so in vermeintlich Zeit 89 aufbricht, hat ganz viel damit zu tun, dass wir das kennen, dass wir Dinge, die unangenehm sind, verbergen wollen, nicht hochkommen lassen wollen und so weiter. Aber das in dieser spöttisch, ironisch, sarkastischen und lustigen Beschreibung ist ein echtes Highlight. Und ich kann nur sagen, das Buch ist nicht gerade dünn. Das kann man nicht so an einem Tag lesen, aber in der Woche schon. Und in, also in der Woche, wenn man so nebenbei, das, weil es liest sich ganz gut weg. Und ich würde es wirklich empfehlen, Dunkelblume von Eva Menasse. Überraschend.
Überraschend. Also am Anfang klang so ein bisschen Juli C.'s Unterleuten an.
Ja, hat ja, es ist so ein bisschen, es ist eine sehr schöne Beschreibung dieses Ortes, der jetzt so eine Veränderung durchläuft. Ist ja auch eine ähnliche Geschichte, DDR, aber es ist jetzt eben in Österreich, an der Wende, an der Grenze zu Ungarn. Mhm. Und es hat aber viel mehr mit heute zu tun. Es hat gar nicht... Und es schlägt einen spannenden
Bogen. Also auch von, mehr denn je aktuell, wo wir ja gerade auch wieder mit massiven Kriegsverbrechen konfrontiert sind.
Und mit Umwälzungen, die wieder grundsätzliche Fragen aufwerfen.
Das genau. Ist so, ja. Also, wenn ein Chefarzt das in einer Woche lesen kann, dann ist das jetzt die Challenge für alle Hörerinnen und Hörer. Und damit kommen wir auch zum Ende.